Er rechne, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, mit einer Rückgabe, war verfrüht.
Deutschland will bereits am 8. Mai, dem Datum der totalen Kapitulation der deutschen Armeen am Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin, eine Gedenkfeier veranstalten. Wer dazu eingeladen wird, steht noch nicht ganz fest. Auch Polens Staatspräsident Wałęsa wünscht, eingeladen zu werden. Das ist aber offenbar nicht im Sinne der Bundesregierung. Das hat zu einer Verstimmung bei den Polen geführt. Angeblich setzt die türkische Armee bei ihrer Invasion im Nordirak gegen die Untergrundarmee der Kurden, PKK, auch deutsche Waffen ein. Seit 1964 hat Deutschland der Türkei für rund 6 Milliarden Mark Verteidigungshilfe im Rahmen der NATO geleistet. Nach den vertraglichen Vereinbarungen dürfen die deutschen Waffen nur zur Verteidigung nach außen, aber nicht zum Kampf gegen die Kurden im Inneren eingesetzt werden. Wie Außenminister Klaus Kinkel nach seiner Rückkehr aus Ankara soeben in Bonn bekräftigte, hat die türkische Regierung erneut versichert, dass ihre Armee bei der Militäroperation im Nordirak keine deutschen Waffen einsetzen würde. Wie Harald Weiß in Ankara darlegt, scheint das allerdings eine reine Interpretationssache zu sein.
Ministerpräsidentin Tansu Çiller hat Kinkel gegenüber offenbar nicht gesagt, dass im Nordirak keine deutschen Waffen eingesetzt würden. Die Formulierung lautete vielmehr, der Bundesaußenminister könne darauf vertrauen, dass die aus Deutschland gelieferte Ausrüstung nur entsprechend dem NATO-Vertrag genutzt werde. Nun ist es ein offenes Geheimnis, dass Bonn und Ankara die erwähnte NATO-Vereinbarung unterschiedlich auslegen. Nach der deutschen Lesart dürften die Waffen nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags von 1949 nur zur Landesverteidigung und deshalb nicht gegen die kurdischen Separatisten eingesetzt werden. Dass die türkische Seite auf einer anderen Interpretation besteht, wird gegenüber der deutschen Öffentlichkeit gerne unterschlagen. Das Außenministerium in Ankara verweist schon seit Jahren auf die neue NATO-Doktrin und speziell auf Paragraph 13 des 1991 in Rom beschlossenen veränderten Konzepts des Bündnisses, wonach die Sicherheit eines Landes auch durch Terror- und Sabotageakte gefährdet werden könne. Danach rechtfertigt internationaler Terrorismus den Einsatz von NATO-Waffen. In den Augen Ankaras handelt es sich bei den grenzüberschreitenden Aktivitäten der PKK-Guerilla eindeutig um einen derartigen Fall. Wenn Frau Çiller also wörtlich sagt, deutsche Militärausrüstung werde nur entsprechend dem NATO-Vertrag benutzt, bedeutet das keineswegs ein Versprechen, Waffen aus Deutschland im Nordirak nicht einzusetzen. Dass Washington diese Interpretation übrigens teilt, geht aus der Aussage eines Sprechers des amerikanischen Außenministeriums hervor. Da es sich bei der türkischen Großoffensive gegen die PKK-Guerilla um eine berechtigte Aktion der Selbstverteidigung handle, habe die US-Regierung nichts dagegen, wenn dabei amerikanische Waffen zum Einsatz kämen.
Sie hören S2 aktuell. Das war die Politik. Es ist gleich 18.30 Uhr. Weiter geht es mit der Kultur.
S2 aktuell.
Mit Reinhard Baumgarten und diesen Themen der Politik bis 18:30. Klimagipfel in Berlin. Umweltschützer wollen Ergebnisse, UN-Vertreter dämpfen Erwartungen. Fischstreit im Atlantik. Kanadier kappen Netze, Spanier sind empört. Militärhilfe für Türkei. Kinkel und Kohl wollen sie einfrieren. S2 aktuell mit der Politik. Es ist 18.16 Uhr. Am Wochenende hat der türkische Staatspräsident Süleyman Demirel angekündigt, die türkischen Streitkräfte würden ein Jahr lang im Nordirak bleiben. Wenigstens 35.000 Mann hat Ankara über die Grenze befohlen, um im südlichen Nachbarland PKK-Basen aufzuspüren und zu zerstören. Offenkundig wollen sich die Türken im Nordirak einen Sicherheitsgürtel schaffen und damit ihr Land besser gegen PKK-Guerillas schützen. Bislang wurde immer noch von einer zeitlich begrenzten Militäraktion gesprochen. Der Westen, vor allem die USA, glaubten fest daran. Nun folgt die Ernüchterung und nun folgen auch erstmals ernste Reaktionen. Kanzler Kohl und Außenminister Kinkel wollen Militärhilfe für die Türkei einfrieren.
Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Mikrofon begrüßt Sie, Marie Sagenschneider. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Umweltschützer formulieren Forderungen für Klimakonferenz in Berlin. Merkel will schärferen Klimaschutz bis 1997. Inzwischen dürfte sich rumgesprochen haben, dass morgen in Berlin die UNO-Klimakonferenz beginnt. Heute wurde bereits der Weltbürgermeistergipfel eröffnet, auf dem die Stadtoberhäupter der Weltmetropolen darüber beraten wollen, was man auf kommunaler Ebene in Sachen Klimaschutz tun kann. Und parallel dazu trafen sich im Berliner Abgeordnetenhaus die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, also Verbände, Vereine und Organisationen vom WWF bis hin zu Greenpeace. Deren Motto hieß heute: Rio ist nicht genug. Ein Treffen, an dem auch Bundesumweltministerin Merkel teilnahm, und sie beschrieb die wichtigsten Themen des kommenden Gipfels so:
Die Frage der Bekämpfung der globalen Erwärmung ist eine Frage, die ganz tief in das Herz und das Wesen der Industrienationen hineingeht, weil es um die wesentliche Frage geht: Wie viele Ressourcen dürfen wir in Anspruch nehmen? Welche Ressourcen können wir verbrauchen? Und wie kann dies in Einklang mit einer nachhaltigen Entwicklung gebracht werden?
Der Klimagipfel wirft seine Schatten voraus und vor dem offiziellen Beginn, morgen in Berlin, wollen wir doch nochmal nachfragen, was sich eigentlich in den einzelnen Staaten seit dem letzten internationalen Treffen in Sachen Klimaschutz, das in Rio stattfand, getan hat. Die Ergebnisse von Rio waren damals heftig kritisiert worden als zu mager. 1992 hatten sich die Industrieländer unter anderem verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2000 auf das Niveau von 1990 zurückzuführen. Was allerdings nach der Jahrtausendwende geschehen soll, darauf hat man sich erstmal nicht festgelegt. Kommen wir zum Punkt Umsetzung der Beschlüsse von Rio, am Beispiel Japan, beschreibt das Jens-Peter Marquardt.
Die Bürger sollen eine Stunde pro Tag weniger Fernsehen und auch die Klimaanlage eine Stunde weniger benutzen. Das waren die Empfehlungen der Tokioter Stadtverwaltung vor dem Klimagipfel in Rio. Das Ziel: Der Energieverbrauch in der 12 Millionen Einwohnerstadt sollte um 5% sinken. Der Plan rüttelte an alten Traditionen. Das gewohnte heiße Bad am Abend sollte etwas kühler werden, so der Rat der Stadtväter. Und die Müllberge sollten kleiner werden. Das ehrgeizige Ziel: Bis zum Jahr 2000 sollten die Tokioter 23% weniger Müll produzieren. Die Absicht war ehrenvoll, nur danach folgten keine Taten. Die Bürger Tokios kauften im vergangenen besonders heißen Sommer so viele neue Klimaanlagen wie nie zuvor. Der Energieverbrauch ging rauf statt runter und die Müllberge wuchsen weiter. Die Stadtverwaltung versuchte die Bürger mit einer Aktion durchsichtige Mülltüte zu mehr Disziplin und Zurückhaltung zu bewegen. Der Versuch schlug fehl. Die Bürger wollten nicht, dass die Nachbarn sehen, was in den Tüten steckt. Nun denkt man darüber nach, in Japan nach deutschem Muster den grünen Punkt einzuführen. Der Streit, wer die Kosten dieses Recycling-Systems trägt, ist in vollem Gange. Man kennt die Diskussion aus Deutschland. Die Stadt Tokio plant deshalb erst einmal 13 neue Müllverbrennungsanlagen. Das dort entstehende Dioxin hat man erst vor kurzem als Problem erkannt. Den japanischen Umweltpolitikern fehlt es schon seit längerer Zeit an Energie und Tatkraft. In den 70er Jahren galt die japanische Umweltpolitik als vorbildlich. Bereits 1973 wurde der Katalysator auf Japans Straßen Pflicht. Nirgendwo sonst auf der Welt wurden so viele Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen in Betrieb genommen wie in Japan. Mit Erfolg: Der Schwefeldioxid- und Kohlenmonoxidgehalt in der Luft ist kontinuierlich geringer geworden. Bei gutem Wetter können die Bürger Tokios jetzt wieder den Fuji sehen, den heiligen Berg Japans. Bei den meisten Luftschadstoffen schneidet Japan heute besser ab als die anderen Industrieländer. Noch, denn der Energieverbrauch in Japan steigt kräftig an, seit das Öl auf dem Weltmarkt wieder billiger geworden ist. Die Belastung der Luft mit Stickoxiden geht wieder in die Höhe. Der Grund: Die Zahl der Autos auf Japans Straßen hat sich von 1970 bis 1990 verdreifacht. Vor allem durch die Zunahme der Lieferwagen. Folge der japanischen Produktionsmethode, die die Lagerhaltung in den Betrieben auf ein Minimum reduziert. Es sind diese Dieselautos, die wieder für schlechtere Luft sorgen. Vor einem Jahr wurden die Grenzwerte für den Schadstoffausstoß der Dieselautos herabgesetzt, aber nach einem Protest der Spediteure dürfen die alten, stinkenden Lastwagen erst einmal weiterfahren. Die japanische Regierung hat bereits im vergangenen Sommer erklärt, dass sie das Ziel von Rio nicht erreichen wird. Statt den Kohlendioxidausstoß im Jahr 2000 auf das Niveau von 1990 zurückzufahren, erwartet man nun innerhalb dieses Zeitraums einen CO2-Anstieg von 3%. Und es ist noch unsicher, ob es die japanische Industrie schafft, die Zusage von Montreal zu erfüllen. Dort hatte man versprochen, bis zum Ende dieses Jahres den Ozonschädling FCKW aus allen Produkten zu verbannen.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Axel Flemming, die Schlagzeilen. Kohl fordert klare Vorgaben für Verringerung von klimaschädlichen Emissionen. UNO-Klimakonferenz entscheidet heute über Bonn oder Genf als Sitz des ständigen Sekretariats. Bundeskanzler Helmut Kohl forderte klare Vorgaben. In seiner Eröffnungsrede zum Treffen der Umweltminister sagte er:
Wir können uns jetzt nicht in unverbindlichen Erklärungen verlieren, sondern wir sollten versuchen, jetzt und hier in drei zentralen Bereichen zu einem Durchbruch zu kommen. Erstens, die Industriestaaten sind in der Verantwortung, über das Jahr 2000 hinaus dauerhafte CO2-Emissionen zu begrenzen. Dies ist ein notwendiger erster Schritt. Ich bitte darum, an diesem Ziel festzuhalten. Zweitens, mit einem substanziellen Verhandlungsmandat sollten wir hier in Berlin die Weichen für eine deutliche Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgase nach dem Jahr 2000 stellen. Und drittens, Industriestaaten und Entwicklungsländer sollten sich auf eine gemeinsame Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen verständigen und damit den notwendigen Transfer von Wissen und Technologie ermöglichen.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Kerstin Zillen. Die Schlagzeilen. In letzter Minute Kompromiss beim Berliner Weltklimagipfel. Einigung auf dem Klimagipfel. Die Delegierten haben ein Papier erarbeitet, in dem Ziele und ein Zeitrahmen für den Abbau von Treibhausgasen im nächsten Jahrtausend festgelegt werden. Das Dokument nennt sich ein Verhandlungsmandat für ein Klimaprotokoll. Es soll am Nachmittag offiziell verabschiedet werden. Heinrich von Lersner, Präsident des Umweltbundesamtes, bewertet das Ergebnis als positiven Ansatz. Lersner im Deutschlandradio Berlin.
Ich glaube, wir sind einen Schritt weitergekommen und es bedarf jetzt sozusagen des innenpolitischen Drucks, vor allem in den Industrieländern, die noch nicht bereit sind, übers Jahr 2000 Verpflichtungen einzugehen, sind vor allem die USA, aber auch Kanada und Australien. Da muss jetzt innenpolitisch Druck ausgeübt werden, dass auch in diesen Staaten Verpflichtungen eingehen, ähnlich wie der bundesrepublikanischen. Es wäre gut gewesen, wenn man wenigstens grundsätzlich beschlossen hätte, dass man eine Reduktion im Jahre 2005 um, sagen wir mal, 20% vereinbart hätte. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit den weniger entwickelten Ländern auch noch schwierig, ja. Dass man denen hilft, ist zwar grundsätzlich beschlossen worden, da werden Pilotprojekte gemacht. Strittig ist aber, ob die Industriestaaten sich das anrechnen lassen können, was sie in den Entwicklungsländern zur Verbesserung des Klimas tun.
Der Berliner Klimagipfel ende mit einem windelweichen Mandat, kritisierte Greenpeace das Ergebnis der Großkonferenz in Berlin. Auch andere Umweltschutzorganisationen und Parteien äußerten sich unzufrieden. Markus Kurzhiel, Klimareferent von Bündnis 90 Die Grünen, erklärte, die Ergebnisse entsprechen nicht den Erfordernissen.
Wir sind nicht sehr beglückt mit dem Ausgang der Konferenz hier. Wie Sie wissen, gibt es hier kein starkes Mandat, das heißt keinen Auftrag, der ganz klare handlungsleitende Elemente für ein Protokoll enthalten soll, das dahingehend die Industriestaaten verpflichtet, sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, 2005 war das Zieljahr, auf eine Reduktion der Kohlendioxidemissionen verständigt. Ziel war, dass im Jahr 2005 die CO2-Emissionen um 20% zu reduzieren. Davon war in Berlin nicht die Rede und wir sind uns nicht sicher, ob die Verhandlungen, wie sie jetzt in dem Mandat zu einem Protokoll festgelegt wurden, auch tatsächlich zu diesem Ziel führen werden.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 170. In Kopenhagen hat vom 6. bis 12. März eine Gipfelkonferenz der Vereinten Nationen für Armutsbekämpfung und soziale Entwicklung stattgefunden. Am letzten Tag war auch Bundeskanzler Kohl in Kopenhagen, um an der Abschlussveranstaltung teilzunehmen, aber während der ganzen Konferenz wurde die deutsche Delegation vom Arbeitsminister geleitet. Zu dieser Delegation gehörten nicht nur Politiker und Beamte, sondern auch Vertreter privater Organisationen, obwohl die privaten Hilfsorganisationen beim offiziellen Gipfeltreffen nichts zu sagen hatten und sich deshalb schon ein paar Tage vorher in Kopenhagen getroffen hatten. Schon vor Beginn der offiziellen Konferenz hat der deutsche Arbeitsminister darauf hingewiesen, dass das nicht nur für die Entwicklungsländer eine sehr wichtige Konferenz ist, weil auch Hunger ein Grund für einen Krieg sein kann. Deshalb liegt es seiner Meinung nach im eigenen Interesse der reichen Industrieländer, so viel wie möglich gegen die Armut in den anderen Ländern zu tun. Aber noch wichtiger, als viel Geld für die Entwicklungshilfe auszugeben, ist es dafür zu sorgen, dass das Geld auch an die richtige Stelle kommt. Viele Entwicklungsländer haben sich viel Geld geliehen und haben nun Schwierigkeiten, die Zinsen für ihre Schulden zu bezahlen und das geliehene Geld wieder zurückzuzahlen. Deshalb haben viele private Hilfsorganisationen in Kopenhagen vorgeschlagen, den Entwicklungsländern einen Teil ihrer Schulden zu erlassen, also auf die Rückzahlung zu verzichten. Aber diesen Vorschlag findet Minister Blüm nicht gut. Er sagt, es gibt Entwicklungsländer, die zu viel Geld für ihre Armee ausgeben und es wäre nicht gut, solchen Ländern ihre Schulden zu erlassen. Er denkt, man muss dafür sorgen, dass wenigstens ein Teil der Entwicklungshilfe dafür verwendet wird, was die Menschen in den Entwicklungsländern unbedingt brauchen. Zu dieser Grundversorgung gehört sauberes Trinkwasser, die Möglichkeit, etwas zu lernen, und die Versorgung der Kranken. Dafür sollten die Entwicklungsländer mindestens 20% ihres Geldes ausgeben und dafür sollte auch mindestens 1/5 der Gelder für die Entwicklungshilfe ausgegeben werden. Da muss man dann natürlich fragen, wie man kontrollieren kann, wofür das Geld ausgegeben wird und wer das kontrollieren soll. Dafür will Minister Blüm keine neue Organisation schaffen. Er möchte, dass die Vereinten Nationen dafür ihre internationale Arbeitsorganisation in Genf einsetzen. Denn in dieser Organisation sind nicht nur die Regierungen vertreten, sondern auch die Vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, also Unternehmerverbände und Gewerkschaften. Minister Blüm möchte auch erreichen, dass Kinderarbeit verboten wird, aber Herr Wiese, der Journalist vom Deutschlandfunk in Köln, der ihn interviewt, sagt, dass Kinderarbeit für viele Familien in den armen Ländern notwendig ist. Er sagt, ohne Kinderarbeit können viele Familien nicht überleben. Trotzdem ist Blüm der Meinung, wenn zum Beispiel Teppiche von Kindern gemacht werden, müssen solche Teppiche so gekennzeichnet werden, dass man das erkennt und dann sagen kann, dass man solche Teppiche nicht kaufen will. In diesem Interview gibt Herr Wiese auch zu bedenken, dass die Industrieländer zu wenig tun, um den Entwicklungsländern den Export ihrer Produkte zu erleichtern. Wenn man beispielsweise Baumwolle importiert, braucht der Importeur dafür keinen Zoll zu bezahlen, aber wenn man in einem Entwicklungsland aus der Baumwolle Hemden macht und die Baumwollhemden dann exportieren will, wird das dadurch erschwert, dass der Importeur dafür Zoll bezahlen muss. Das ist gut für die Firmen, die in den Industrieländern Oberhemden produzieren, aber schlecht für die Leute in den armen Ländern. Dazu kann Herr Blüm nur sagen, dass das allmählich besser wird, aber er muss auch zugeben, dass man dabei nur sehr langsam immer mal wieder einen Schritt weiterkommt. Am wichtigsten ist dafür zu sorgen, dass es Arbeit für alle gibt, aber das ist sehr schwer zu erreichen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 170. Danke.